Willkommen zu der ersten Folge des MyCorona-Podcasts der Klasse 9 der GSSV. Ich bin Kathi und habe mich heute mit Katharina zusammengesetzt für eine neue Podcast-Folge.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Heute sprechen wir einfach mal über das gefühlt einzige Thema auf dieser Welt, das Coronavirus.
Wahrscheinlich tut gerade jeder, der zuhört, zu Hause rumsitzen und muss noch irgendwas für die Schule machen. E-Learning nennt man das Ganze. Und dieses ferne Lernen wird jetzt zumindest in der Bay Area in den Public Schools bis zum Ende des Schuljahres so weitergehen.
Schon unglaublich, dass die Schulen so ewig geschlossen sind. Aber das Online-Lernen scheint ja ganz gut zu funktionieren. Wir zum Beispiel machen statt Sachtexte zu analysieren einfach diesen Podcast. Und Kathi wird euch jetzt mal erzählen, was euch in der nächsten Viertelstunde erwarten wird.
Also, wir hören heute verschiedene Beiträge von Experten und Expertinnen rund um den Coronavirus, auch genannt Covid-19. Zuerst lernen wir etwas über die Pandemie, mit der Corona so gerne verglichen wird, die berühmt-berüchtigte spanische Grippe. Es ist ja nicht das erste Mal, dass eine Krankheit sich in der Welt verbreitet hat. Anschließend haben wir zwei ausgesprochen talentierte Journalisten zum Besuch, die unseren neuen Alltag mal etwas genauer unter die Lupe nehmen.
Und der scheint bei vielen bekanntlich aus der Jagd nach Toilettenpapier zu bestehen. Warum Pappe und Pasta gehamstert werden, wird in einem von Psychologen beleuchtet. Was genau motiviert die Leute, so viel Toilettenpapier im Haus zu verstauen? Was beängstigt uns? Und am Ende machen wir dann alle gemeinsam Liegestütze. Denn dann erfahrt ihr noch etwas zu dem Thema Corona und Sport.
Bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, will ich nur noch mal kurz sagen, dass ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid gesund, eure Familie ist gesund und ihr zankt euch nicht ständig mit euren Geschwistern. Na dann, lasst uns doch gleich mit dem ersten Beitrag anfangen, die spanische Grippe. Unsere Kollegin Raisa hat ein Interview mit Dr. Zavalli, Experte der Virologie, durchgeführt. Willkommen!
Ich begrüße Herrn Zavalli. Sie sind Experte im Bereich Geschichte der Pathologie und Virologie. Also wie sieht momentan die Lage bezüglich zum Coronavirus aus?
Als erstes möchte ich sagen, dass all die Informationen vom Stand des 1.4.2020 sind. Weltweit gibt es ungefähr 927.000 Fälle und davon sind bis jetzt 46.000 tödlich verlaufen. Das Land mit den meisten Fällen ist die USA mit 211.000. Danach kommen Italien mit 111.000 und auf dem dritten Platz ist Spanien mit 102.000 Erkrankungen. In Deutschland sind offiziell 77 Fälle bekannt und es gibt bis jetzt 909 Todesfälle.
In den letzten Tagen haben Medien Coronavirus immer wieder mit der spanischen Grippe und mit der SARS-Pandemie verglichen. Lassen sich die Krankheiten vergleichen und wenn ja, wie?
Ja, die Krankheiten lassen sich allgemein schon vergleichen. Die SARS-Pandemie kommt erstens aus China und stammt auch aus biologischer Sicht aus derselben Familie wie das Coronavirus. Der Coronavirus hat seine Ursprünge auch auf einem Fleischmarkt in Wuhan und beim SARS-Virus ist das auch der Fall. Man hat nach Untersuchungen festgestellt, dass SARS das erste Mal durch den Verzehr von Schleichkatzen auf den Menschen übertragen wurde. Schleichkatzen sind Säugetiere, welche in Südchina und auf den Philippinen zu finden sind und sie sind in Teilen Chinas eine große Delikatesse. Übrigens wurde SARS auch durch Fledermäuse übertragen. Hier will ich es aber auch ausdrücklich sagen, dass Infektionszahlen und Todeszahlen des Coronavirus schon längst die von SARS überstiegen haben. SARS hat damals ungefähr 8000 Menschen infiziert und knapp 800 Todesopfer gefordert. Man kann die beiden Krankheiten biologisch und herkunftsmäßig vergleichen, aber das Coronavirus hat schon sehr viel mehr Todesopfer gefordert.
Und welche Ähnlichkeiten gibt es zwischen dem Coronavirus und der spanischen Grippe?
Nun, Sie haben eben gerade auch die spanische Grippe erwähnt und ich finde persönlich, dass es wichtig ist, sich diese Pandemie auch anzugucken, weil es sehr viele Parallelen bezüglich der Ausbreitung gibt. Die spanische Grippe hat von 1918 bis 1920 gewütet und ist ein Teil der Influenza-Viren. Diese Virenfamilie ist auch als Grippe bekannt. Jedoch kam es im Fall der spanischen Grippe zu einer tödlichen Mutation der herkömmlichen Grippebakterien. Die ersten Fälle der spanischen Grippe waren in einem Camp der US-Armee in Kansas gemeldet. Trotzdem wurden die Soldaten aus dem Camp in den Ersten Weltkrieg geschickt, wo sich dann der Virus weiter verbreitet hat. Das Coronavirus wurde, wie die spanische Grippe, durch große Menschenansammlungen und weites Reisen weiterverbreitet. Dadurch hat der Virus auch Spanien erreicht und seinen Namen erhalten, da er in Spanien die meisten Todesopfer gefordert hat. Ein großer Unterschied der spanischen Grippe ist dann doch, dass die spanische Grippe auch Kinder befallen hat. Und dies ist bei Corona eigentlich nicht der Fall.
Können Sie die Strategien und Begebenheiten von damals mit den heutigen vergleichen?
Die Strategien, um die Krankheiten einzudämmen, damals und heute sind natürlich sehr ähnlich. Natürlich wird hauptsächlich auf Quarantäne gesetzt. Andererseits gab es damals auch starke Unterschiede daran, wie sich die Krankheit ausgebreitet hat. Als die spanische Grippe wütete, war es recht einfach, das Reisen zwischen verschiedenen Ländern zu unterbinden, weil der kommerzielle Luftverkehr noch in die Kinderschuhe steckte und damals waren bestimmte Distanzen in Relation zur Zeit noch sehr viel länger als heute. Dieser Zustand hat natürlich die geografische Ausbreitung der Krankheit verlangsamt. Damals gab es aber auch nicht zu wenige Hürden, wenn es um die Bekämpfung eines Viruses geht. Erstens waren damals Kommunikationswege sehr viel langsamer. Früher hat es Tage gebraucht, eine Nachricht schriftlich zu übermitteln und das Telefonnetz war nicht sehr zuverlässig. Das macht es schwierig, Fallzahlen zu übermitteln oder über Distanzen eine Bekämpfungsstrategie auszuarbeiten. Was noch hinzukommt, ist, dass Durchsetzen von Social Distancing und Kontaktverboten sehr schwierig ist, bis schlicht unmöglich war. So ziemlich alle Jobs erforderten eine physische Anwesenheit und es gab auch noch in Teilen von Europa und den USA einfach keine fließende Wasserversorgung. Ein weiteres Beispiel ist einfach das Einkaufen. Damals gab es noch keine Supermärkte wie heute. Man ist damals noch in den Laden gegangen, hat nach etwas Spezifischem gefragt und dann wurde einem das überreicht. In den 1920ern waren auch die Krankenhäuser noch nicht so gut ausgestattet und waren auch noch nicht so hygienisch. Interessanterweise sind die Herausforderungen heute eigentlich genau anders. Heute können wir digitale Dateien und Dokumente in Sekundenschnelle um die Erde schicken und Krankenhäuser haben Qualitäten und Möglichkeiten, von welchen man damals nicht mehr hätte träumen können. Hinzu kommt, dass recht viele Jobs von zu Hause erledigt werden können. Einen großen Nachteil hat dann die moderne Zeit schon. Es wird immer einfacher und immer kosteneffizienter, Menschen um die ganze Welt zu bringen, was natürlich die geografische Ausbreitung beschleunigt.
Nun sind wir schon am Ende unseres Interviews. Herzlichen Dank an Herrn Savalli dafür, dass er sich Zeit genommen hat. Ich weiß, dass wir gerade in wichtigen Zeiten stecken und manchmal sind die Maßnahmen schon sehr einschneidend, aber bitte haltet euch dran. Ich danke euch allen fürs Zuhören und wünsche euch noch eine sehr schöne Woche und auf Wiedersehen.
Man hört zwar in der letzten Zeit viel über die spanische Grippe, aber erst jetzt wurde mir so richtig klar, was da eigentlich passiert ist im Jahr 1918. Und was es mit dem Namen auf sich hat, ist ja jetzt auch klar geworden. Danke, Historiker und Historikerinnen.
Nun, ich glaube, Kathi, wir können uns darauf einigen, dass wir jetzt alle im Corona-Modus sind. Nicht mehr rausgehen, keine Freunde mehr treffen, Hände die ganze Zeit desinfizieren und Schulen geschlossen. Und das alles haben unsere Journalistinnen für uns zusammengefasst. Tja, dann würde ich mal sagen, lassen wir sie beginnen.
Morgens. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und die Vögel zwitschern. Du setzt dich an den Schreibtisch und klappst den Laptop auf. Das grelle Licht des Bildschirms blendet. Du öffnest Chrome und gehst auf den heutigen Google-Chat-Link. Erste Stunde Mathe. Na toll. Du bist komplett verschlafen, weil du dich gestern von Netflix berieseln hast lassen. 3 Stunden Game of Thrones. Und jetzt schnell noch einen Pulli über den Kopf ziehen, dass keiner sieht, dass du noch in deinem Schlafanzug steckst. Fängt ja schon mal gut an. Du loggst dich beim Google Chat ein und siehst, dass in dem Mathe-Chat noch nichts los ist. Du wartest eine Weile und schon die erste Nachricht vom Lehrer. Guten Morgen, alle gut geschlafen? Eigentlich solltest du jetzt Nein sagen, aber du schreibst stattdessen: Guten Morgen, mir geht's prima. Und Ihnen? Kurze Weile später stellt der Lehrer einen Google Meet in den Chat. Du klickst drauf. Du guckst in die Kamera. Haare liegen einigermaßen, Gesicht sieht ganz in Ordnung aus. Keine neuen Pickel im Gesicht. Du bist im Hangouts-Meet. Alle plappern durcheinander und der Lehrer sieht recht verschlafen aus. Die Stunde beginnt mit einem einigermaßen höflichen Hallo von allen. Dann fragt der Lehrer erstmal, wie es allen geht mit diesem ganzen Online-Lernen. Erstmal Stille und dann ein paar Kommentare von den Schülern wie: Es ist eine krasse Umstellung oder ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Aber ich vermisse es, in die Schule zu gehen, kam bisher noch nicht. Übrigens auch nicht von den Lehrern bzw. Lehrerinnen. Und dann erzählt der Lehrer die ersten 10 Minuten von seinen eigenen Problemen. Haushalt, Kinder, ach wie schlimm das denn ist mit der Quarantäne.
Halt mal, wie war das mit Quarantäne? Wir machen erstmal einen Schritt zurück. Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, rief die Schutzmaßnahme des Shelter in Place am Montag, den 16. März 2020 aus, um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Maßnahme wurde am Dienstag, den 17.03. um 12.01 Uhr mitternachts in Kraft gesetzt. Ganz Kalifornien ist davon betroffen. Das heißt, mehr als 39 Millionen Leute müssen sich jetzt dem Shelter in Place sozusagen unterwerfen. Doch was bedeutet es eigentlich, Shelter in Place? Es heißt, dass alle öffentlichen und privaten Versammlungen, die außerhalb eines einzelnen Haushalts stattfinden, verboten sind. Außer um Lebensmittel einzukaufen, zum Arzt zu gehen oder die Apotheke zu besuchen, darf man in Kalifornien das Haus nicht verlassen. Natürlich dürfen die Einwohner des Sunshine States auch spazieren und wandern gehen. Jedoch gilt, dass man mindestens 2 Meter Abstand zu anderen Leuten halten muss. Tja, und das ist eben für die meisten eine riesige Umstellung. Nicht mehr Freunde besuchen, Sportvereine geschlossen, Universitäten und Schulen sind auf Distance Learning umgestiegen. Aber was heißt es eigentlich, Distance Learning? Ja, das klingt erstmal nach so einem nicht definierten, obigen Begriff, der eigentlich nichts anderes heißt als Lernen von zu Hause, vor dem Bildschirm. Also vor der Glotze sitzen und Arbeitsaufträge erledigen. Die German International School of Silicon Valley, oder GSSV, eine deutsch-englische Privatschule, wie der Name schon sagt, im Silicon Valley, praktiziert dies in besonders verschulter Form. Während die Schüler und Schülerinnen an öffentlichen Schulen Arbeitsaufträge per Mail zugeschickt bekommen, findet bei der GSSV nach wie vor Unterricht statt. Man trifft sich, man tauscht sich aus, man arbeitet in der Unterrichtszeit, nur eben digital.
Ganz genau, so wie ich es ja oben schon beschrieben habe. So läuft das jeden Tag für einen Schüler oder eine Schülerin an der GSSV ab. Die Schüler und Schülerinnen bekommen von den Lehrern und Lehrerinnen häufig einen Arbeitsauftrag, den sie dann erledigen müssen und der am Ende der Stunde oder in der nächsten Stunde besprochen wird. Die Schüler und Schülerinnen haben auch eine Online-Plattform, wo sie Arbeitsblätter abrufen können. Dort können die Lehrer und Lehrerinnen auch Arbeitsaufträge posten und wichtige Hinweise geben. Eine Beschwerde, die immer wieder von Schülern und Schülerinnen kommt, ist, dass es so langsam monoton wird mit dem Online-Lernen. Ohne dass man sozialen Kontakt mit seinen Freunden bzw. Klassenkameraden hat, ist es ziemlich langweilig. Und wann die Schulen aufmachen werden, ist noch unklar. Das Einzige, was feststeht, ist, dass die GSSV bis zum 1. Mai geschlossen bleiben wird. Gouverneur Newsom hat schon bekannt gegeben, dass die Schulen in Kalifornien höchstwahrscheinlich bis zu den Sommerferien geschlossen bleiben werden. Aber wie ist es denn für andere Schulen im Umkreis, die nicht die Möglichkeit haben, dieses Online-Lernen durchzuführen? Die Schüler müssen ja den Stoff trotzdem noch nachholen.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Viele öffentliche Schulen haben nicht das Geld oder die Mittel, um auf Distance Learning umzusteigen. Auch ein Hindernis ist, dass viele Schüler in nicht so privilegierten Verhältnissen aufwachsen. Viele Eltern können sich keinen Computer leisten, geschweige denn einen Internetzugang. Zum Beispiel haben in der Stadt San Jose 28% der Einwohner keinen Zugang ins Internet. Vor allem aber dürfen staatliche Schulen nicht davon ausgehen, dass alle Schüler und Schülerinnen eigene PCs und uneingeschränkten Internetzugang haben. Ein weiterer Grund, weshalb diese Schulen Online-Learning nicht anbieten dürfen. Es ergeben sich also viele Probleme beim Umsteigen auf dieses Distance-Learning. Deswegen vermutet der Staat Kalifornien auch, dass die meisten Schulen eine gewisse Summer School oder Sommerschule anbieten müssen, also dass die Schüler in den Sommerferien in die Schule gehen, um den Stoff nachzuholen. Aber jetzt erstmal genug gelabert. Zurück zu dem Tagesablauf.
Ganz genau. Also, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, 13.50 Uhr. Schule aus. Endlich. Erstmal frische Luft schnappen und das stickige Zimmer verlassen. Eine Runde Joggen oder Laufen ist angesagt. Draußen ist es kalt und irgendwie ist die Luft frischer als sonst. Du atmest tief ein und aus. Du bist nicht der die Einzige unterwegs. Du siehst deine Nachbarn, wie sie laufen, rennen oder mit dem Hund Gassi gehen.
Nachbarn, denen du sonst nie begegnen würdest, schenkst du ein ehrliches Lächeln und begrüßt du freundlich. Eigentlich gehst du nie joggen. Du hasst es zu rennen, aber jetzt hast du wohl keine andere Wahl. Entweder joggen oder im Haus vergammeln. Da ist die Wahl schon getroffen. Du willst im Sommer im Badeanzug trotzdem nicht wie ein Nilpferd ausschauen, Quarantäne oder nicht. Nach deiner kleinen Exkursion willst du eigentlich etwas essen. Aber halt, der Kühlschrank ist leer. Jetzt ist wohl oder übel einkaufen angesagt. Oh je, das kann ja spannend werden. Vor dem Laden stehst du Schlange. Schritt für Schritt rückst du näher an den Eingang. Endlich darfst du rein. Aber halt, erst noch Desinfektionsmittel in die Hände spritzen und den Einkaufswagen von Viren und Bakterien befreien. Der Laden ist so gut wie leer. Kaum Menschen. Ist ja auch verständlich, wenn man erst einen Kunde reinlässt, wenn ein anderer den Laden verlassen hat. Die Regale sind leergeräumt. Seifen, Toilettenpapier, Nudeln, alles weg. Du kriegst zwar gerade noch so, was du brauchst, aber du hast mittlerweile gelernt, auf Sachen zu verzichten. Anstatt 5 Dosen Tomatensoße einzupacken, landen nur 2 im Wagen. Wenn das alle bloß so machen würden. Aber gut, so tickt der Mensch eben. An der Kasse werden nochmal die Hände desinfiziert. Bezahlen tust du nur noch mit Karte. Bargeld ist ein absolutes No-Go, denn dort lauern die Übeltäter. Du verlässt den Laden und fährst wieder nach Hause. Zu Hause angekommen, erstmal kräftig die Hände waschen und mit Desinfektionsmittel einreiben. Auch den Kanister Milch und die Packung Butter säuberst du, bevor sie in den Kühlschrank kommen. Nach dem Abendessen setzt du dich auf das Sofa und schaust heute Journal. Mensch, können Kleber und Gause nicht auch mal was anderes erzählen, als ständig nur über das Virus? Es gibt doch bestimmt noch was anderes zu berichten, außer dass die Olympischen Spiele wegen Corona abgesagt wurden und die Börse gerade komplett abstürzt. Wegen Coronavirus natürlich. Nach dem halbstündigen Bericht über das Virus ziehst du dir noch eine gefühlte Ewigkeit Netflix rein. Bevor du dann aber richtig schlafen gehst, guckst du schnell, ob irgendein Lehrer oder eine Lehrerin dir eine E-Mail geschrieben hat. Nichts, dann ist ja alles gut. Du genießt es noch eine Sekunde, dass du keine Hausaufgaben hast, denn sonst würdest du spätabends noch ein Buch lesen oder einen Aufsatz schreiben. Aber Corona scheint dich davor gerettet zu haben. Du putzt dir die Zähne, kämmst dir schnell die Haare und vor lauter Freude, dass der Tag vorbei ist, springst du praktisch unter die Decke und schläfst ein.
Ach, freue ich mich ja schon wieder, wenn ich mich in die langen Schlangen vor dem Supermarkt stürzen kann. Und mit dem Toilettenpapier auf meiner Einkaufsliste, das kann ich auch gleich vergessen. Aber wie kommt das eigentlich, dass die Leute plötzlich alle in den Laden stürmen, um 10 Packungen Klopapier und literweise Desinfektionsmittel zu kaufen?
Ja, das ist eine gute Frage. Was es mit den Hamsterkäufen, den Corona-Partys und den Schutzmasken auf sich hat, erklärt uns eine von unseren Redakteurinnen, die sich mit einer Mutter und einer Psychologin zusammengesetzt hat.
Danke und hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute beschäftigen wir uns mit der Corona-Krise, nämlich mit Hamsterkäufen und Corona-Partys. Hierzu haben wir Nina Bertelruth, eine Mutter von 2 Kindern, und Professor Dr. Luca Wohland eingeladen.
Guten Tag, wie Frau Arnold schon sagte, habe ich 2 Kinder. Mein jüngerer Sohn Paul ist 6 und der ältere Jonas ist 11 Jahre alt. Und in dieser Coronavirus-Krise kommen wir manchmal schon in den Stress. Was glauben Sie, wie viel Klopapier so eine 4-köpfige Familie in Sippenhaft verbraucht? Und nirgendwo ist welches zu finden. Wenn das so weitergeht, dann muss ich anfangen, die Zeitung Bild zu zerschneiden.
Ja, man hört ja immer wieder, dass in den ganzen Supermärkten alles ausverkauft ist. Bei mir im Rewe um die Ecke gibt's seit Tagen keine Nudeln mehr. Voll blöd. Warum machen Menschen eigentlich diese Hamsterkäufe? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir eine Expertin eingeladen.
Danke für die Einladung. Ich bin Luca Wohland und bin Verhaltenspsychologin. Natürlich ist es gut, ein paar Vorräte zu haben, aber die Menschen kaufen einfach alles ein, was sie zu Gesicht bekommen und etwas länger haltbar ist. Die Menschen haben Angst vor dem Unbekannten. Sie wissen nicht, was passieren wird und deshalb geraten sie in Panik.
Ich glaube nicht, dass das Angst ist. Ich möchte nur vorbereitet sein.
Viele denken sich auch, dass wenn sie nicht die Sachen kaufen, wird es ein anderer tun und dann bleibt nichts mehr für sie übrig. Aber auch das kann man wieder auf die Angst zurückführen.
Das stimmt schon. Aber was wird denn eigentlich gekauft?
Na, auf alle Fälle Toilettenpapier und Essen. Ich meine, das haben wir ja alle gesehen. Wir kaufen auch Desinfektionsmittel, Seife, Wasser, Handschuhe und Masken.
In der Psychologie erklärt man sich die Angst damit, dass die Menschen noch etwas Kontrolle über ihr Leben haben wollen, nachdem ihnen einiges verboten wurde. Außerdem haben sie Angst davor, dass sie noch mehr eingeschränkt werden.
Der Virus ist so plötzlich aufgetaucht, dass Leute nicht mehr wirklich ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen. Sie möchten jetzt genug kaufen, sodass sie später, wenn alles in den Läden ausverkauft sein wird, Essen für sich und ihre Familie haben werden. Ich bin der Meinung, dass es etwas mit Typical Mind Fallacy zu tun hat. Auf Deutsch ist das typischer Geistesfehler. Leute glauben, dass andere Menschen dieselben Sachen denken wie sie. Wenn sie Toilettenpapier kaufen, glauben sie, dass andere es auch kaufen werden. Dann möchten sie auch mehr davon kaufen, da sie fürchten, dass es bald ausverkauft sein wird. Das hat auch etwas mit sozialen Medien zu tun. Wenn Leute sagen, dass etwas gegen Corona helfen wird, dann ist es nach einigen Stunden sofort ausverkauft.
Vielen Dank für die Erklärung, Frau Wohland. Ich wollte noch eine Sache besprechen. Was verbirgt sich denn hinter diesen sogenannten Corona-Partys?
Na, das ist ziemlich interessant. Es gibt viele junge Leute, die die Situation nicht ernst nehmen. Sie denken, dass das Schließen der Schulen für sie Osterferien bedeutet. Das Problem ist, dass sie dann diese sogenannten Corona-Partys, wo viele Leute sich trotz der Gefahr von Corona versammeln, veranstalten und natürlich nicht darüber nachdenken, dass sie womöglich schon längst mit dem Virus infiziert sind und somit andere Leute anstecken könnten, die dann wahrscheinlich ihre Familienmitglieder anstecken und so dann den Virus verbreiten. Die Partys finden meist in kleinen Häusern statt und es sind viele Leute da. Somit sind sie sich alle sehr nah und das löst dann den Virus aus. Sie möchten nur Spaß. Die Partys müssen von der Polizei aufgelöst werden. Irgendwie halten sie sich für unverwundbar, da sie so jung sind.
Ich finde es egoistisch, dass sie während dieser Zeiten kein Verständnis für andere Menschen aufzeigen.
Ja, es ist erschreckend. Die Corona-Partys werden auch Corona-Ansteckpartys genannt, da es das Ziel der jüngeren Generation ist, Corona zu bekommen. Da sie der Meinung sind, dass es nur ein Grippevirus sei und sie ihn so nur einmal bekommen können. Außerdem glauben sie, dass sie durch ihr junges Alter sicher vor Corona sind.
Also im Allgemeinen wird die Situation von vielen Jugendlichen bzw. Studenten nicht ernst genommen. Was können wir denn machen, dass sie den Ernst der Lage begreifen?
Wir müssen sie richtig über die Gefahren des Coronavirus informieren. Das heißt, dass sie auch nicht alles, was auf Social Media steht, glauben sollen, da es viele Fake News gibt. Leute reden nur Quatsch, weil sie etwas sagen möchten.
Vielen Dank für Ihre Erklärungen und Beiträge, Frau Professor Dr. Wohland. Und auch Ihnen möchte ich danken, Frau Bertelruth, für Ihre Sichtweise auf die ganze Situation. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Und schon wieder haben wir alle was dazugelernt. Passt auf, es gibt ja aber noch was, das in das ganze Corona-Dilemma reinpasst.
Genau, wir haben nämlich zu guter Letzt das große Thema Sport. Wir wissen alle Bescheid. Sportereignisse wurden abgesagt, Sportvereine haben dicht gemacht. Was für Auswirkungen das hat, erklären uns die Sportexperten. Zusätzlich sprechen sie noch über ein paar lustige Challenges, die in der letzten Zeit entstanden sind. Und geben uns Tipps, wie man sich während der Quarantäne fit halten kann. Legt los, Sportler!
Willkommen zu unserem Podcast und heute haben wir zwei besondere Gäste da. Zu meiner Rechten haben wir den berühmten Sportler Isaac Bonga und zu meiner Linken haben wir den Ex-Basketballspieler und Experten Dirk Nowitzki.
Schönen guten Tag, danke, dass ich da sein darf.
Guten Tag.
So, heute werden wir darüber reden, wie das Coronavirus oder das sogenannte Covid-19 die Sportwelt beeinflusst. Kommen wir zur ersten Frage. Sie als professioneller Basketballspieler haben natürlich mitbekommen, was alles passiert ist mit der Basketball-Season, dass sie für 30 Tage pausiert wurde, nicht wahr?
Ja klar, und ich finde es sehr schade, aber sie wollen ja nur das Beste für die Fans und die Spieler. Denen ist ja auch wichtig, dass die Verbreitung des Virus minimiert wird. Also kann ich das vollkommen verstehen. Es ist auch sehr schwer für uns Basketballer, da wir nichts mehr machen können. Also schon, aber Basketball geht ja nicht. Die Hallen sind ja alle geschlossen und so.
Ich bin der gleichen Meinung. Vor allem ist es ja auch nicht nur in der NBA so, sondern auch zum Beispiel beim Tennis, Golf, Football oder Fußball und den Olympischen Spielen sogar.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch schade, aber bei so einem Virus muss man halt einfach schwerere Maßnahmen ergreifen. Laut der NBA habe ich gehört, dass es sein kann, dass, wenn die Season nicht mehr pausiert ist, alles direkt in die Playoffs vorgespult wird und die momentan besten Teams dort auftreten und gegeneinander um den Pokal spielen werden. Und wie wäre das denn für Sie als aktuelle Basketballspieler mit dem Vorspulen der Basketball-Season, Herr Bonga?
Also für mich wäre es schon sehr schade, da unser Team gerade einen guten Lauf hatte. Aber wenn das so passiert, dass direkt zu den Playoffs vorgespult wird, dann werden wir das wahrscheinlich nicht mehr schaffen, welches natürlich nicht so schön für uns ist, aber im Moment ist es wichtiger, dass alle gesund und sicher bleiben. Und es gibt ja immer ein nächstes Jahr.
Ja, das ist schon schade, aber wie du schon gesagt hast, müssen alle erstmal sicher bleiben und dann wird weitergeschaut, wie es weitergeht. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar den Sportclubs. Wie Sie wissen, sind alle Sportclubs geschlossen, sodass sich das Virus nicht weiterverbreiten kann.
Ja, genau. Das habe ich auch mitbekommen und ich finde es besser. Aber ich kann natürlich kein gescheites Workout mehr machen, sondern nur zu Hause, und es besteht auch die Gefahr, dass ich dort nie wieder Workout machen kann, also in dem Sportclub. Da natürlich niemand mehr zahlt und sie finanziell in einer kleinen Krise sind.
Das wollen wir ja natürlich nicht, dass die Sportclubs permanent schließen. Deswegen habe ich gehört, helfen die etwas größeren Sportclubs ein bisschen aus und unterstützen die anderen. Aber wie halten Sie sich denn jetzt fit, während Sie zu Hause bleiben müssen? Haben Sie vielleicht auch ein paar Tipps für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen?
Es ist schon sehr langweilig zu Hause, aber wie gesagt, wollen wir uns ja fit halten, und da kann ich nur Homeworkouts empfehlen.
Ja, genau, das meinte ich. Was für Übungen können Sie uns denn empfehlen, Dirk? Und welche Erwartungen haben Sie denn von einer nicht so sportlichen Person?
Naja, wo soll ich anfangen? Es gibt viele Sachen, die man machen kann, um in Form zu bleiben. Zum Beispiel Sit-Ups, Liegestützen, Pull-Ups, Planks, und rausgehen ist ja natürlich auch wichtig. Dort kann man ein bisschen joggen gehen oder auch tagtäglich spazieren. Aber man darf nicht vergessen, die 2 Meter Abstand zu behalten. Zur zweiten Frage, glaube ich, sollte ein Anfänger oder die durchschnittliche Person 15 bis 30 Minuten Sport pro Tag machen. Der Anfänger sollte auch relativ leicht von allen Übungen ca. 5 Wiederholungen schaffen. Wenn es nicht geht, dann können Sie auch leichtere Wege für die bestimmte Übung finden.
Ja, ich glaube, das sollte machbar sein. Und selbstverständlich muss man Abstand halten. Wir wollen ja nicht, dass sich das Virus noch weiter verbreitet. Wo wir gerade immer noch beim Thema sind, dass man zu Hause sozusagen eingesperrt ist und es immer langweiliger wird. Ich habe da etwas von einer Toilettenpapier-Challenge gehört, was ziemlich witzig sein soll. Was wissen Sie denn beide darüber?
Ja, ich glaube, ich habe schon davon etwas gehört, aber ich habe mich nicht mehr damit beschäftigt.
Ich meine diesen Trend, wo man versucht, Toilettenpapier auf seinem Fuß zu balancieren und dann damit zu danteln.
Ich weiß, was Sie meinen. Ich habe es mal versucht, aber ich bin nicht so ein Fan von der Challenge. Ich baue mir eher so Parcours im Haus mit Stühlen und Tischen, so zum Beispiel auf, und meistere die damit im Basketball.
Ah, warte mal. Solche Videos von Parcours habe ich schon mal auf so einer Plattform namens TikTok gesehen.
Genau. TikTok oder generell die ganzen Social-Media-Plattformen sind mir bereits von meinen Kindern bekannt. Die hängen die ganze Zeit vor dem Handy und wollen nichts mehr mit mir machen. Nicht mal spazieren wollen sie. Wenn sie vom Handy mal wegkommen, dann nur um zu essen. Manchmal schaffe ich es, sie zu überreden, mit mir joggen zu gehen, aber das passiert nur selten.
Ich stimme Ihnen auf jeden Fall zu, Herr Nowitzki. Vielleicht können Sie ja mal zu mir nach Hause kommen und das meinen Kindern sagen, dass sie mehr Sport machen sollen. Die sitzen auch die ganze Zeit vor dem Handy und machen nichts anderes.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch nicht gut. Täglich Sport ist für jeden wichtig und es kann auch niemandem schaden.
Da hast du vollkommen recht. Und damit beende ich diesen Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank an Dirk Nowitzki und Isaac Bonga, dass sie heute hier dabei waren. Und tschüss.
Vielen Dank an unseren letzten Beitrag und die Experten, die Sportler. Und auch danke nochmal an alle Experten und Expertinnen. Das war echt eine Menge an sehr interessanten Beiträgen.
Und noch ein ganz großes Dankeschön an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und jeder, der sich Zeit genommen hat, unseren Podcast anzuhören. Wir hoffen, dieser Podcast hat euch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, euch informiert oder euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt.
Danke auch von mir. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag.
Hallo, hier sind die Editors in der Postproduktion. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und wir wollten nur kurz sagen, dass wenn ihr etwas mit uns teilen wollt, einen Kommentar da lassen wollt, vielleicht ein Feedback geben wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf anchor.fm/gissv, das ist anchor.fm/gissv. Dort könnt ihr auf Message klicken und dann könnt ihr eine Nachricht aufnehmen, die werden wir dann bekommen, die können wir eventuell auch in den nächsten Podcast einbauen, in die nächste Episode einbauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, habt einen schönen Tag und bleibt gesund. Tschüss.